Und nun lese ich aus dem Epheserbrief, dem 5. Kapitel, die Verse 8 bis 14 unter dem Thema das Leben im Licht oder der Wandel im Lichte Gottes. Ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn's vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Wir müssen uns ein wenig in die Situation der Gläubigen damaliger Zeit versetzen, der Gläubigen in Ephesus. Es ist ja auch ein Spiegel für unsere Zeit. Es geht ja zu jeder Zeit ähnlich zu, auch wenn die Symptome der Gottlosigkeit ein wenig anders gestaltet sind und wenn die Auswirkungen sich vielleicht die Erscheinungsformen etwas anders sind, aber die Gottlosigkeit gesteuert von der Hölle bleibt immer in der Substanz gesehen gleich. Mitten in diesen Anfechtungen, dem Umfeld der Gottlosigkeit, sollen Christen nun plötzlich lernen, anders zu leben. Das Umfeld wird genannt Leben in der Finsternis. Jede Gottlosigkeit, auch in unserer Stadt, ist Leben in der Finsternis. Und Christen sollen jetzt leben im Licht, genau mitten in dieser Situation. Und bei den Ephesern war es ja auch so. Sie hatten gewisse Erfahrungswerte, und zwar mit dem Götzendienst. Von klein auf, wie wir es jetzt auch von den Kindern aus Bolivien hörten, die ja mit der Umwelt in Kontakt gebracht werden, mit den Festen, mit den Gebaren, mit den Gottlosigkeiten, mit der Sünde, lebten die Epheser im Götzendienst. Sie mussten täglich Opfer bringen, sie mussten beten zu den Götzen, das Wohlwollen von ihnen erbitten. Sie waren geprägt davon. Und jetzt lernten sie Jesus Christus kennen und waren weiterhin von der Verwandtschaft, die zu den Götzen betete, die im weltlichen Leben lebten, die genau das Gegenteil machten von dem, was Gott verheißt und sagt, zu einem guten Leben, mussten sie als Kinder des Lichtes auftreten, in der Konfrontation stehen. Sie lebten in der Umgebung, wo der Göttin Diana gehuldigt wurde. Oder im griechischen Sinne heißt sie ja Artemis. Sie war die Mondgöttin. Und so wie der Mond eigentlich ohne Licht ist und finster ist, wir sehen ihn ja nur etwas hell durch die Anstrahlung der Sonne. Aber ansonsten, der Mond hat kein Licht, er ist kalt und finster. So ist auch die Umgebung in Ephesus absolut finster, von der Hölle gesteuert worden. Denn im biblischen Sinne heißt Finsternis immer Hölle, immer Geister der Finsternis, Geister derer, die gegen Gott arbeiten, der das Licht ist und Licht steht für Leben. Wir wissen, eine Pflanze, die im Dunkeln steht, geht ein. Eine Pflanze, die im Licht steht, blüht auf. Licht ist Leben, Finsternis ist Tod. Darin lebten also in dieser Situation die Gläubigen, schon eher einmal geprägt zuvor im Götzendienst, bis sie Jesus Christus, das Licht des Lebens, kennenlernten. Als Paulus diese Gemeinde gründen durfte, bekam er den Widerstand der Finsternis sehr massiv zu verspüren. Den Widerstand der Heidenwelt. Und das ist richtig so. Überall, wo Licht ist, wird die Finsternis rebellieren. Wenn die Gottlosigkeit nicht mehr rebelliert, ist auch kein Glaube mehr zu spüren. Aber überall, wo Gott in Jesus Christus verkündigt wird, tritt eine Rebellion der Welt auf. Da wundern wir uns nicht, das ist normal. Und Paulus kriegte das auch sehr stark zu spüren. In der Apostelgeschichte lesen wir ja auch von der Gründung der Gemeinde und was dort alles los gewesen ist. Da erhob sich nämlich ein Streit, so steht hier in Apostelgeschichte 19, Vers 23, um diese Zeit eine nicht kleine Bewegung über dem Weg des Glaubens an Jesus Christus. Denn einer mit Namen Demetrius, ein Goldschmied, der machte silberne Tempel dieser Göttin Diana und wandte denen vom Handwerk einen nicht geringen Gewinn zu. Dieselben und die Beiarbeiter des Handwerks versammelte er und sprach: Liebe Männer, ihr wisst, dass wir großen Gewinn von diesem Gewerbe haben, und ihr seht und hört, dass nicht allein zu Ephesus, sondern auch fast in ganz Asien dieser Paulus viel Volks abfällig macht, überredet und spricht, es sind nicht Götter, welche von Händen gemacht sind. Aber es will nicht allein unserem Handel dahin geraten, dass er nichts gelte, sondern auch der Tempel der großen Göttin Diana wird für nichts geachtet werden und wird dazu ihre Majestät untergehen. Die gilt dann gar nichts mehr. Man hat also keinen Respekt mehr vor dieser Göttin, welcher doch ganz Asien und der Weltkreis Gottesdienst erzeigt. Als sie das hörten, wurden sie voll Zorn, schrien und sprachen: Groß ist die Diana der Epheser. Die ganze Stadt war voll Getümmels. Sie stürmten aber einmütig zu dem Schauplatz und ergriffen Gaius und Aristarchus aus Mazedonien, des Paulus Gefährten. Da Paulus auch unter das Volk gehen wollte, ließen's ihm die Jünger nicht zu. Auch etliche der Obersten in Asien, die des Paulus gute Freunde waren, sandten zu ihm und ermahnten ihn, dass er sich nicht begebe auf diesen Schauplatz. Etliche schrien so, andere schrien was anderes. Die Gemeinde war ganz irre und die meisten wussten nicht, warum sie zusammengekommen waren. Etliche aber vom Volk zogen den Alexander hervor, da ihn die Juden hervorstießen. Alexander aber winkte mit der Hand und wollte sich vor dem Volk verantworten. Da sie aber inne wurden, dass er ein Jude war, erhob sich eine Stimme von allen und sie schrien 2 Stunden lang: Groß ist Diana der Epheser. Also nur weil Jesus Christus nur in Anführungsstrichen verkündigt worden ist, gab es Aufstand in der Finsternis. Und das ist normal. Aber mitten in diesem Aufstand sollen Kinder Gottes Licht bleiben. Das Licht soll durch die Finsternis nicht ausgelöscht werden. Jetzt, ihr habt es ja sicher auch gehört, ist ja heute ein Tag des Zorns ausgerufen worden von der Hamas. Ein Tag des Zorns. Warum? Weil eine Synagoge in Ostjerusalem, wo früher schon mal eine Synagoge stand, wieder aufgebaut wurde und eingeweiht wurde. Tausende kamen auf die Straße, lieferten sich mit dem israelischen Militär Schlachten. Ein Tag des Zorns wurde ausgerufen. Als sie hörten, so konnte man sagen, auch in Ephesus, dass der Alexander ein Jude war, fingen sie an zu schreien: Wir wollen die Götter haben. Die Finsternis macht sich immer auf, wenn irgendetwas von dem lebendigen Gott offenbar gemacht wird und in Jesus Christus das Heil verkündet wird. Wir verspüren und haben das sicher alle irgendwo wann verspürt, und wir haben es auch sehr massiv, gerade als wir zum Glauben kamen, verspürt den Gegenwind aus der Familie, aus der Freundschaft, aus dem Kollegenkreis, unter den Menschen in der Welt. Du darfst nicht an Jesus glauben. Mitten auf der Straße wurden wir ausgeschimpft, dass wir das taten. Laut geschrien haben die Leute, haben uns für verrückt erklärt und stehen lassen, so dass andere das auch mitkriegten. Das ist aber gut so. Wir müssen aber bleiben an Jesus. Die Epheser waren also doch in einer großen Spannung, und jetzt verstehen wir auch ein wenig mehr, warum der Apostel Paulus gerade den Ephesern das sagt: Ihr seid Leib Christi, denkt bitte daran. Nach der Bekehrung, dieser Gläubigen zu Ephesus erlebten sie nicht nur die Kräfte der Finsternis, sondern sie erlebten auch die Kräfte des Lichtes. Und das ist so entscheidend, auch für uns, dass wir nicht nur die Widerstände registrieren, die in dieser Welt aufbrechen, sondern wir müssen Jesus erleben, erfahren, die Kräfte des Himmels erfahren, damit wir immer wieder wissen, Jesus ist da, er ist der Sieger. Sie erlebten also die Vollmacht Jesu über den Satan, über die Sünde und über mancherlei Krankheiten. Das lesen wir auch in Apostelgeschichte 19. Da heißt es ab Vers 11, Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus, also, dass sie auch von seiner Haut die Schweißtüchlein und Binden über die Kranken hielten und die Seuchen von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Das kriegten plötzlich die Gläubigen in Ephesus auch mit, die Kraft des lebendigen Gottes. Und dann ging es ja weiter, dass auch Zauberbücher plötzlich verbrannt worden sind, Glücksbringer, Fetische, die Verbindung zu den Geistern schaffen sollten oder vor ihnen Bewahrung bieten sollten. Sie wurden verbrannt, diese Dinge. Es wurde ein öffentlicher Triumph ausgerufen über die Macht der Finsternis. Das lesen wir in Vers 18 und 20 bis 20, Apostelgeschichte 19. Es kamen viele derer, die gläubig waren geworden, also von denen, die jetzt Jesus kennengelernt haben, und bekannten und verkündigten, was sie zuvor getrieben haben. Das ist also auch sehr wichtig. Manche schlittern, ich sage es mal salopp, in den Glauben an Jesus Christus so hinüber. Sie räumen ihr Leben nicht auf. Sie tun so, als ob sie nie gesündigt hätten. Sie tun so, als ob sie nie okkulte Dinge betrieben hätten. Einfach, jetzt bin ich ab heute Christ, alles in Ordnung. Nein, nein. Die Leute hier in Ephesus haben es richtig gemacht. Sie haben, nachdem sie gläubig wurden, bekannt, was ihr Leben vorher geprägt hat. Sie sagten, das ist falsch, das ist Finsternis gewesen. Jetzt leben wir im Lichte. Viele aber, die vorwitzige Kunst getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und überrechneten, was sie wert waren und fanden des Geldes 50.000 Groschen. Und was war die Folge? So mächtig wuchs das Wort des Herrn und nahm überhand. Mit anderen Worten, das Licht überstrahlte die Finsternis. Das ist Gemeinde Jesu. Das ist die Vollmacht Gottes unter den Seinen. Der Glaube wuchs mächtig und die Kraft Gottes im Heiligen Geist wurde spürbar. Das Erleben also der Taten Gottes ist das eine. Wenn man allerdings dabei stehen bleibt, nur die Taten Gottes zu erleben, reicht es nicht aus. Das andere ist, in den Taten Gottes und seinem Wesen zu leben. Das Erleben ist schon mal wichtig, dass wir wissen, Jesus ist der Herr. Aber jetzt sollen wir, und davon redet ja unser Abschnitt, den wir gelesen haben, in das Wesen Gottes hineingenommen werden, in das Licht. Licht leben. Gemeinde Jesu ist zum Leben in dem Herrn, also in Jesus Christus berufen, nicht allein zur Erfahrung mit den Kräften des Himmels. Manchmal geht es ja diesen und jenen Gläubigen so, dass sie wohl um die Kräfte des Himmels beten. Ach Herr, mach mich gesund, ach Herr, mach dies und so weiter. Ja, mach mit deinem starken Arm mal etwas, dass die Leute spüren, du bist da. Darum beten viele, um den Beweis der Kraft Gottes. Aber wir sollen in der Tat Gottes leben, in dem Wesen Jesu und nicht nur von außen seine Kräfte betrachten. So steht zum Beispiel im Hebräerbrief, im Blick auf die Weiterführung in der Glaubenslehre, da steht dann, wenn jemand, Vers 5, geschmeckt hat, das gütige Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt. Wo diejenigen abfallen, ist es unmöglich, sie wiederum zu erneuern zur Buße, als die sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und für Spott halten. Mit anderen Worten, hier handelt es sich ja auch um viele, die immer wieder die Kräfte Gottes erlebt haben, aber nicht in die Gemeinschaft mit Jesus Christus kamen. Sie erbaten immer wieder die Kräfte Gottes, so wie in Matthäus 7, aber sie lebten nicht aus der Kraft Gottes. Und wer den Beweis der Kraft Gottes erfahren hat und nicht darauf eingeht, sich in das Wesen Gottes hineinziehen zu lassen, dem wird es eines Tages dann so gehen, wie denen, die beschrieben werden in Matthäus 7. Sie werden kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen geweissagt. Wir haben die Kräfte des Himmels erfahren. Wir haben in deinem Namen Teufel ausgetrieben, Kräfte des Himmels erfahren. Wir haben in deinem Namen viele Taten getan, das haben wir erlebt. Leute sind gesund geworden und so weiter und so fort. Was sagt der Herr? Wird der Herr ihn bekennen, ich habe euch noch nie erkannt, weicht von mir, Übeltäter. Ihr habt immer nur die Krafterweisungen gesucht und erbeten, aber ihr ließet euch nicht in die Tat und das Wesen Gottes hineinnehmen, die Gemeinschaft mit ihm pflegen. Die Epheser, sie hatten den Beweis der Taten und sie sollten nun auch in das Leben mit Jesus hineinkommen. Gott ruft ja in Jesus Christus, und so lesen wir das ja schon im Hiob 2 oder 3 Mal mit den Krafterfahrungen, so dass der Mensch deutlich erkennen kann, von Gott gerufen und zur Erlösung in Ewigkeit eingeladen zu sein. Der Herr ist nicht schwach, sondern er ist stark und stellt sich jedem Menschen vor. Jedem Menschen, ohne Ausnahme, durch Situation, aus denen der Mensch erkennen kann, hier muss etwas Übernatürliches geschehen sein. Das ist nicht aus Menschen gekommen. Der Mensch soll eingeladen werden dadurch. Er kann das in Anspruch nehmen. Ich habe auch im seelsorgerlichen Gespräch oftmals mit Menschen gesprochen, die davon berichten konnten. Ja, ich bin 3-mal wenigstens bewahrt worden. Ich hätte eigentlich tot sein müssen. Da muss ein Engel Gottes gewesen sein. Ja, warum? Damit du jetzt in die Gemeinschaft kommst mit Gott. Die Krafterweisungen waren da, aber jetzt musst du auch in das Leben mit Gott kommen. In Hiob 33, 28 bis 29, da steht es ja also vorher, dass eben der Herr die Seele bis an den Tod führt und so weiter, um sie dann nachher herauszulösen mit der Konsequenz, dass sie sich für Gott entscheidet. Er hat meine Seele erlöst, sollen diese sagen, damit sie nicht fährt ins Verderben, sondern mein Leben das Licht sähe. Siehe, das alles tut Gott 2 oder 3 Mal mit jedem Menschen. Nun ist die Gemeinde, so auch die Gläubigen zu Ephesus, aufgefordert, das Leben im Licht zuzulassen. Das Leben im Licht zuzulassen. Sie waren ja, wie wir alle, zuvor Kinder der Finsternis. Das muss man auch für sich persönlich mal erkennen und sagen. Ich war ein Kind der Finsternis. Ich war ein Diener des Satans. Unbewusst oder auch bewusst. Wenn ich das nicht erkenne, dann erkenne ich auch nicht die Notwendigkeit, im Licht jetzt zu leben. Ich muss wissen, wer ich gewesen war vorher. Ich war ein Diener des Teufels. Jetzt will ich aber ein Diener Jesu sein. Ein Diener Gottes. Sie waren also Kinder der Finsternis und sie sind auch immer noch von dieser Erfahrung der Finsternis durch die Ungläubigen in ihrer Umgebung immer noch konfrontiert mit dieser Erfahrung und zum Teil auch noch belastet, behaftet. So wie unser alter Mensch. Wir sind ja Gewohnheitsmenschen und wir haben uns etwas angewöhnt aus der, von Kindesbeinen an, angewöhnt worden oder angewöhnt. Jetzt werden wir gläubig. Jetzt kommen wir mit diesem Gepräge in ein anderes Lebensstadium, nämlich des Lichtes. Und jetzt sollen die Gewohnheiten von früher, die Prägungen, verändert werden. Wir sollen nicht mehr bleiben, wer wir waren. Wir sollen ganz andere Menschen werden, die nämlich geprägt sind vom Licht. Wandel im Licht. Diese Aufforderung also zu praktischem Vollzug des Gemeinschaftslebens mit Christus an seinem Leib, das ist ja das Hauptthema, Leib Christi, Gemeinde Christi, gab ja Paulus auch den Galatern diese Aufforderung. Und er sagte in Galater 5, Vers 25, wenn wir nun im Geist leben, das heißt die Neugeburt erfahren haben, dann lasst uns auch im Geist Taten tun, im Geist wandeln. Also hier werden zwei Kriterien genannt. Einmal zum Glauben gekommen an Jesus, Kind Gottes geworden, und jetzt die Aufforderung, auch wie ein Kind Gottes zu handeln, nicht nur zu bekennen. Das ist ja oft die Schwierigkeit in unserem persönlichen Leben. Wir merken, da stoßen wir immer auf Grenzen. Plötzlich anders handeln? Wieso? Das habe ich doch immer so gemacht. War doch eigentlich nicht schlecht. Abhängig sein von der Prägung des Handelns Gottes. Das heißt, die Werke Jesu tun und seinem Wesen der Liebe Raum geben. Der Herr Jesus hat ja auch zu seinen Jüngern gesagt, wer an mich glaubt und wer mir folgt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Also das heißt, ich bin aufgefordert, in den Werken Jesu zu arbeiten und seinem Wesen der Liebe Raum zu geben. Darum wandelt wie die Kinder des Lichtes, so lautete die Aufforderung. Die Anfechtungen der Zeit sollen Kinder Gottes nicht aus dem Stand ihrer Berufung drängen können. Trotz zunehmender Gottlosigkeit, und wir beklagen sie auch in unseren Regionen, in unserer Stadt, Gottlosigkeit, Sünde wird legalisiert, sogar von christlichen Kreisen. Man sagt nicht mehr, die Bibel hat Recht, sondern wir haben Recht, die Wissenschaft hat Recht. Trotz also zunehmender Gottlosigkeit in der Welt darf das Licht des Lebens bis zur Entrückung der Gemeinde leuchten und nicht geschmälert werden. Weil Jesus Christus selbst das Licht ist. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Mit anderen Worten, wo er ist, da leuchtet es. Wo er unser Leben prägt, leuchtet es. Er ist das Licht in uns. Ich bin das Licht der Welt. Wer Jesus aufgenommen hat im Glauben, ist Licht geworden und leuchtet in der Dunkelheit. Nachfolger Jesu sind also Lichter in der Welt. Sie entziehen sich nicht der Welt, wie es ja manche auch tun und sagen, die böse Welt, damit habe ich nichts zu tun. Nein, sie sind mitten in der Welt und leuchten mitten in der Welt. Sie sind genau am dunkelsten Punkt in der Welt, um als Licht sich zu zeigen, dass Jesus Christus ist. Dadurch soll also vielen Menschen, so wie auch in Ephesus damals, die noch in der Sünde und in der Gottesferne stehen und somit in der Finsternis, ja der Todesschatten leben, soll der Weg zum Heil ihrer Seele deutlich gemacht werden. Wir sind ja in eine Zeit hineingekommen, auch als Christentum in unserer Welt, wo wir fast nur noch mit Worten das Evangelium verkündigen wollen. Fast nur noch. Wir können hinfahren, wo wir wollen. Wir waren jetzt auch in Kreling. Es ist das Leben fast nicht mehr zu sehen. Man hört nur noch Worte über das Leben, aber das Leben selbst aus Christus. Die Rede, der Herr hat mir geholfen, ich traue auf den Herrn, das sieht man kaum noch in den Augen. Man sieht Verzagtheit, matte Augen, Blassigkeit. Ja, man redet noch vom Evangelium. Wir leben in einer Zeit, wo das tatsächlich die Krafterweisungen Gottes rückläufig geworden sind. Aber Jesus ist das Licht und er will es auch bleiben in unserem Leben. Dass wir immer wieder sagen, und dennoch kommen wir durch, weil Gott der Herr ist. Und dadurch sollen ja andere ermutigt werden, hier in Ephesus und natürlich auch in unserer Zeit. Die Gemeinde in der Welt, mitten in der Welt, und ich sage das bewusst mitten in der Welt, weil Gemeinde Jesu an der Peripherie keine Aufgabe und keine Funktion hat. Gemeinde zurückgezogen in ein Kloster oder in ein Abseits kann nicht ein Segen für Menschen in der Finsternis sein. Sondern Gemeinde Jesu ist mitten in der Welt und soll dort und ist dann auch als Licht eine missionarische Orientierung. Eine Orientierungshilfe zur Gemeinschaft mit Gott. Jesus Christus sagt es ja in Matthäus 5, Vers 15, man zündet ja nicht ein Licht an und stellt es dann unter einen Scheffel oder unter ein Behältnis, unter die Bank vielleicht, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es denn allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht auch leuchten vor den Leuten. Leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also hier steht gar nicht, dass sie eure guten Worte hören, sondern die guten Werke sehen, das Leben sehen. Darum geht's auch hier im Epheserbrief. Das Leben sehen. Und über dem Leben, was sie sehen, den Vater im Himmel preisen und erkennen, er ist doch da. Er ist für jeden da. Also ein Orientierungslicht. Gemeinde soll Orientierungslicht sein. Und dieses Orientierungslicht zeigt sich also nicht nur in Worten, sondern in Taten, im Leben. Es lebt die Konsequenz von Golgatha, die Lebensart, die Jesus Christus ans Licht gebracht hat, Sanftmut, Demut und so weiter. Das soll uns prägen und das wird gesehen. Darum wurde also die Gemeinde zu Ephesus aufgefordert, nicht viele Taten schlechthin aus sich zu tun, sondern in der Offenbarung steht, zur ersten Liebe zurückzukehren. Um in die Taten Jesu zu kommen. Erste Liebe heißt, ich klammere mich an den Herrn. Ich will das tun, was er tut. Ich will mit ihm wirken, wo er ist. Ich will durch ihn tätig sein und durchflutet werden. Ich will nicht etwas von außen für ihn machen, sondern er soll etwas tun und ich bin dabei. Das ist die erste Liebe. Der Herr hat zwar die Werke aufgezählt, die Ephesus dann hatte später, aber er sagte nicht, das ersetzt die Gemeinschaft mit mir. Keins dieser Werke kann und konnte das ersetzen, diese Gemeinschaft mit Jesus. Und der Herr sagt, wenn du nicht die erste Liebe wieder zulässt, ist das Zeugnis von dir passé. Ich stoße den Leuchter weg. Denn ich kann deine Werke nicht gebrauchen. Nur meine Werke sind brauchbar, die ich mit dir und durch dich tun will. Diese enge Gemeinschaft, sie ist eine Ehrung für uns. Aber sie ist eben auch schwierig für den natürlichen Menschen, weil er nicht mehr mitbestimmen kann. Ja, die Frucht des Lichtes haben wir gelesen. Diese Lebensfrucht als Glied am Leibe Jesu äußert sich zum Beispiel in dem Wesen der Güte. Güte. Die Frucht des Lichtes ist einmal Güte dem Nächsten gegenüber, besonders dem mitgläubigen Geschwistern gegenüber. Güte bedeutet, dass wir nicht in erster Linie die Fehler des Nächsten sehen, seine Schwachheiten und seine Unvollkommenheiten und die Sündhaftigkeiten bei den Menschen in der Welt zuerst sehen, sondern die von Gott geliebte Seele als erstes sehen, die Errettung erfahren soll und den Weg der Heilung und Heiligung in Jesus kennenlernen soll. Dieser Blick ist Güte. So wie die Güte Gottes in Barmherzigkeit, Nachsicht und Geduld mit uns umgeht. Wenn Gott nicht gütig wäre, würden wir gar nicht mehr hier zusammenkommen. Er hat ja so viel Geduld mit uns, mit mir. Weil ich nicht das bin, was ich sein sollte, noch nicht bin, wo ich hingeführt werden soll. Güte ist eine Frucht dieses Lichtes, da sollen wir auch mit hineingenommen werden. In Klagelieder 3, 22 steht es ja ganz deutlich, es ist die Güte des Herrn, dass wir nicht gar aus sind. Also eigentlich müsste ein Schlussstrich gezogen werden unter unserem Leben, weil wir nicht deckungsgleich sind mit dem, was Gott in Jesus Christus ist. Aber es ist die Güte Gottes, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist jeden Morgen neu und seine Treue ist groß. Und diese Aussage und Erkenntnis schließt dann auch den Vers 39 in Klagelieder 3 ein, wo es heißt, ja, wie murren denn die Leute im Leben so? Also gegen andere, gegen das, was der macht und der macht und was nicht richtig ist. Ein jeder murre nur gegen seine eigene Sünde. Er sehe zu, dass sein Leben durchleuchtet wird, das genügt. Und das ist Güte, die in uns dann Raum gewinnt, dass wir nämlich den anderen höher sehen als uns und auch als geliebte Seele sehen. Nachsicht mit ihm üben können, Geduld haben, dass auch er den Ruf zur Umkehr hört und dann auch in der Heiligung leben kann. In Matthäus 5, Vers 45 sagt der Herr Jesus, der ja voller Güte war und ist, ganz deutlich, dass eben diese Güte Gottes die Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute. Über Gerechte und Ungerechte. Die Frucht des Lichtes soll Güte sein. So sollen wir also auch handeln. Gleichermaßen segnen. Gute und Böse. Gerechte und Ungerechte. Die Gütigkeit will zur Umkehr zu Gott bewegen. Diese Segnungen bewegen zur Umkehr. Römer 2, Vers 4. Gottes Güte ist es, die zur Buße leitet. Wir haben uns eben gerade gesagt, was Güte ist. Gottes Güte, nicht Gottes drohender Finger. Gottes Güte. Dazu sind wir auch in dieser Welt berufen. Deswegen beten wir ja auch für die, die in unseren Augen, weil wir das so aus dem Lichte der Bibel erkennen, so verkehrt sind. Wir beten für die Obrigkeit, weil die Güte Gottes will, dass auch sie umkehren. Sogar den Undankbaren, das ist ja ein gewaltiges Wort, gegenüber ist Gott gütig, weil er sie zum Leben leiten will. So lesen wir das in Lukas 6, Vers 35. Die Güte Gottes lässt auch die Undankbaren nicht ohne Segen. Und die Bösen auch nicht. Lest mal den ganzen Vers, ja. Wie viel mehr? Liebet eure Feinde. Das sind ja auch die Bösen, ne? Tut Wohl und Leid, dass ihr nichts dafür hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Denn er ist gütig über die Undankbaren und Bösen. Ja. Das ist eine wunderbare Aufgabe, ne? Die Epheser sollten es lernen. Wir sollen es lernen. Uns da hinein begeben zu lassen oder geführt werden zu lassen in die Frucht des Lichtes, Güte. Eine weitere Frucht, haben wir gelesen, des Lichtes ist Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes. Kinder Gottes zeigen somit nicht mehr auf ihren persönlichen Heiligungsstand. Das passiert ja auch immer wieder, nicht? Dass man mit seinem eigenen Heiligungsstand, ich sag's mal, für uns salopp angibt und zum Maßstab setzt. Kinder Gottes zeigen nicht mehr auf ihren persönlichen Heiligungsstand und verweisen den Nächsten nicht auf ihren Erkenntnisstand hin. Sie laden den Nächsten nicht zu ihrem persönlichen Glaubensmaßstab ein, sondern weisen allein auf die Gerechtigkeit dessen hin, der diese am Kreuz auf Golgatha durch sein Opfer für alle Menschen erworben hat. Das ist Zeugnis in der Welt. Maßstab liegt nicht in uns. Wenn an uns etwas Gutes zu sehen ist, sind wir dankbar. Aber Maßstab liegt nicht bei uns. Wir weisen immer auf den hin, der die Gerechtigkeit gebracht hat. Das Licht des Heiligen Geistes leuchtet nicht zu einer christlichen Gemeinschaft oder zu einem Christen hin, sondern immer nur zu Christus. Immer nur zu Christus. Nie zu einer christlichen Gemeinschaft oder einem Menschen. Immer nur zu Christus. Er ist das wahre Licht. Gerechtigkeit ist eine Frucht des Leidens Jesu. Jetzt in der Passionszeit denken wir besonders daran. Die Frucht seines Leidens, das uns gerechtes Handeln ermöglicht. Aufgrund seines Leidens dürfen wir auch in ein gerechtes Handeln hineingenommen werden. Diese Handlungsweise der Kinder Gottes soll also immer auf den Erlöser hinweisen. Und ein drittes haben wir hier gelesen, Frucht des Lichtes ist Wahrheit. Wahrheit. Das soll in der Gemeinde Jesu jegliche Heuchelei ausschließen. Ja, auch Heuchelei liegt manchmal sehr nahe. Manchmal sehr nahe. Auch besonders in unserer Zeit. Die Wahrheit ist Frucht des Lichtes und soll uns durchströmen. Wahrhaftigkeit, das heißt, zu eigenen Fehlern stehen. Das ist also auch ein schwieriger Akt. Man steht gerne zu den Fehlern anderer. Aber zu den eigenen? Zu den eigenen Fehlern stehen und die Vergebung in Anspruch nehmen und auch anderen gerne vergeben. Das ist Wahrhaftigkeit. Das ist wahrlich keine Tugend eines Weltkindes, aber das ist die Tugend des Herrn und in denen, die zum Herrn gehören. Die Epheser hatten gelernt, alles böse Handeln den Götzen, den Göttern zuzuschreiben, worüber sie durch Opfergaben Beschwichtigung erlangen wollten. Denn ein Mensch, so lernten sie ja, konnte es den Göttern nie recht machen. So wie ein Mensch dem Satan es nie recht machen kann. Warum? Weil der Satan immer nur das Verderben im Sinn hat. Diese Götter hatten immer Grund zum Zorn. Eben weil der Satan nur verderben möchte. Er ließ sich nur die Götter und der Satan nur vorübergehend beschwichtigen, wenn die Menschen an seinen Zielen mitarbeiten, aber auch nur vorübergehend. Nachher kriegen sie genauso eins auf den Kopf. Viele Menschen denken ja, wenn sie sich zum Beispiel dem Satan verschreiben und haben Erfolg, es ist alles gut, sie sind die Regentin, aber am Schluss wird ihre Seele gefordert. Es ist nur vorübergehend. Nun sollten die Gläubigen in Ephesus lernen, dass Gott kein zürnender, sondern ein liebender Gott ist, der Sünde vergibt, wenn man sie bekennt. Wahrhaftigkeit, wahrhaftiges Handeln durch den Heiligen Geist zeugt von Freiheit. Also die Frucht des Lichtes in der Wahrheit soll in uns Freiheit hervorbringen. Freiheit zum Bekenntnis. Ich darf mich bekennen als Sünder. Ich darf die Sünde sogar beim Namen nennen und ich darf sagen, das war alles schlecht. Ich war ein Diener der Finsternis und des Satans. Das ist Freiheit. Wir merken, in der Welt geht's genau umgekehrt zu. Jeder versucht, seine Sünde zu kaschieren, abzuschwächen. Kavaliersdelikt ist ja nicht so schlimm. Ach, der andere hat mich ja provoziert. Nur nicht bekennen. Das ist Unfreiheit. Und das ist nicht in der Wahrheit. Aber Kinder Gottes sollen und dürfen in der Wahrheit stehen und somit auch in der Freiheit. Man braucht sich nicht mehr zu verstecken. Wir denken da spontan an Adam und Eva, die sich ja verstecken mussten. Ne? Nein, wir dürfen frei sein, wenn die Frucht des Lichtes, die Wahrheit, uns durchflutet. Wir dürfen frei heraus ans Licht treten, ohne verurteilt zu werden. Das ist das Wunderbare. Ich habe das für mich auch so kennengelernt. Ich durfte ja schon als Schüler oder als Kind, das lernt man dann schon langsam, nicht alles sagen. Man kriegt ja Nackenschläge, wenn man alles bekennt, nicht? Wenn man vielleicht dem Freund oder dem Schulfreund sagt, du an der und der Stelle, da geht's mir schlecht, naja, im Moment akzeptiert es, aber der nutzt das aus. Irgendwann kriegt man eine gedetscht. Also dann wird man vorsichtig, dann sagt man nicht mehr alles, nicht? Oh, wenn ich das sage, oh, dann irgendwann wird's schlimm. Aber hier, in der Wahrhaftigkeit, da darf man plötzlich frei ans Licht treten, ohne verurteilt zu werden. Das ist wunderbar, nicht? Diese sichtbare Wesensart Jesu soll also Menschen einladen, auch ins Licht Gottes der Freiheit treten zu können. Das sündige Wesen, das den Gläubigen einst und allen Menschen, die ja noch nicht auf der Seite Jesu stehen, größte Not bereitet hat und tut, ist mit Christus gekreuzigt. Und da schließt der Apostel Paulus noch einen Punkt an und sagt, so, jetzt wisst ihr, was die Frucht des Lichtes ist. Damit ihr aber auch immer darin bleiben könnt, prüft alles. Prüft alles. Was Gott gefällt. Tut nichts ohne Prüfung. Denkt nicht bei euch, das wird schon in Ordnung gehen. Ja, ja, das ist schon richtig. Prüft es. Prüft alles, was da sei, wohlgefällig dem Herrn. Gemeinde Jesu hat also Vollmacht empfangen, zwischen Werken der Finsternis und des Lichtes zu unterscheiden. Als Gläubige haben wir nun die Freiheit, alle unsere Werke, unsere Planungen, unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte in das Licht Gottes zu stellen, prüfen zu lassen. Alles vor dem Herrn zu prüfen, ob es vor ihm Bestand hat und unser Glaubensleben fördert. Wir haben die Freiheit bekommen, das jetzt zu tun und sollen davon Gebrauch machen. Die frühere Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis wird ja hier auch beschrieben. Damit sollen wir nun keine Gemeinschaft mehr haben. Die soll nicht mehr zustande kommen. Die unfruchtbaren Werke der Finsternis. Ja, aber wie kann ich denn das unterscheiden? Prüfen lassen. Vor Gott prüfen lassen. Und dann gibt es auch ein Prüfkriterium. Da komme ich gleich noch zu. Das alte Leben ohne Gott sollen wir nicht mehr aufgreifen. Das, was wir vor der Bekehrung ohne Gott gelebt haben, sollen wir nicht mehr aufgreifen. Es soll in eine neue Dimension genommen werden, was noch Gott wohlgefällig ist. Wenn wir sündiges Denken, Reden, Handeln ablehnen, bringen wir somit gleichsam die Sünde ans Licht. Die Welt kann erkennen, in welchem Zustand sie lebt, kann aber in welchem anderen Zustand sie kommen kann in Jesus Christus, kann sie noch nicht erkennen, soll aber dies an uns sehen. Und hier ist auch gesagt, die Gemeinschaft der Finsternis, diese Werke sollen ja gestraft werden durch das andere Leben. Denn auch was diese dort tun, auch im Verborgenen, ist schändlich zu sagen vor Gott. Unser Lebenszeugnis in der Welt soll durch das neue Leben in Christus sichtbar werden. Das Prüfen im eigenen Leben, ob sich Gottes guter Wille durch uns erzeigt, entsteht durch die fortwährende Herzenshingabe in Liebe zum Herrn. Das bezeichnet der Apostel Paulus auch hier als Gottesdienst in Römer 12 und sagt zu den Gläubigen: Ich ermahne euch nun durch die Barmherzigkeit Gottes oder die Güte Gottes, können wir auch sagen, dass ihr eure Leiber begebt zu einem Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das soll euer vernünftiger Gottesdienst. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Und jetzt kommt die Konsequenz: Damit ihr prüfen könnt, was da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Also dazu gehört also die liebende Hingabe an den Herrn Jesus, jeden Tag aufs Neue, damit ich in das Prüfstadium komme, ob das, was ich geplant habe, Bestand hat vor Gott. Das kommt dann überein mit dem Aufruf, den wir auch gelesen haben: Wach auf, der du schläfst. Also mit anderen Worten, der du nicht mehr prüfst. Wach auf. Steh auf von den Toten, von dem vorigen Leben in der Welt. Dann wird dich Christus erleuchten. Vorher nicht. Wenn die Prüfung nicht stattfinden darf, werde ich nicht erleuchtet. Ich mache mir immer Gedanken über Gott, aber ich kriege Gottes Gedanken für mein Leben nicht mit. Es tut mir immer so weh. Ich höre so viele Predigten und dann muss ich sagen, schon wieder nur Gedanken über Gott. Aber sie predigen nicht Gottes Gedanken. Sie predigen über Gott, was sie sich so denken, wer Gott ist, wer Christus ist. Aber wir sollen nicht darüber predigen und was Gott ist, sondern wie er sich selbst darstellt. Er will uns einfach gebrauchen. Darum, wach auf, der du schläfst, steh auf von den Toten, dann wird dich Christus erleuchten. Je mehr wir in der Frucht des Lichtes leben, Gütigkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit, desto klarer wird uns der gute, gesunde und der mahnende Wille Gottes. Und die wirkliche Verderbtheit des weltlichen Wesens wird uns auch bewusst. Auch hier sehen wir totale Verschiebungen unserer Zeit. Viele Christen können überhaupt gar nicht mehr unterscheiden. Was ist denn Welt? Keine Ahnung. Einfach drauf losgelebt, mitgemacht. Können nicht mehr sehen, was ist Finsternis, was ist Licht. Aber wir dürfen und sollen diese Verderbtheit des weltlichen Wesens deutlich erkennen, damit Scheidung von Licht und Finsternis, Heiligkeit, Unheiligkeit, irdisches und himmlisches Leben, Gott und Satan, Paradies und Hölle vorgenommen werden können. Die Gemeinde Jesu auf Erden hat das größte Zeugnis des Lebens. Und da lese ich zum Schluss 1. Johannes 1, diese kostbaren Worte, die in einer wunderbaren Beziehung von Licht, Leben und Gemeinschaft stehen. 1. Johannes 1, den 5. und den 7. Vers. Das ist die Verkündigung, die wir von ihm, von Jesus gehört haben und euch verkündigen, dass Gott nämlich Licht ist. In ihm ist keine Finsternis. Und Vers 7, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander, sonst nicht. Dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Also der Wandel im Licht, der ganz gewiss hier nötig war zu sagen bei den Ephesern, die dort aus dem Götzendienst kamen, aber auch sicher für unsere Zeit, für uns persönlich, eine wichtige neue Mahnung ist. Soweit zu diesen Versen aus dem Epheserbrief.